Das Wort hat der Herr Abg. Dr. Bardens.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem jahrzehntelang leidenschaftlich um das Problem gerungen worden ist, über das wir in dieser Woche zu entscheiden haben, so oder so, nachdem wir fast ein Jahr lang in den zuständigen Ausschüssen des Bundestages intensiv uns um Lösungen befasst haben, müssen wir eben jetzt entscheiden. Wir wollen die Vorschriften über die Abtreibung, wie sie jetzt im Strafgesetzbuch enthalten sind, durch die Reform, durch neue Gesetze ersetzen. Und für diese Reform sprechen eine Reihe gewichtiger Gründe, die ich wenigstens teilweise noch einmal vortragen will. Da ist zunächst die Tatsache, dass es auch bei uns trotz des noch geltenden strengen Strafrechts viele, sicher viel zu viele Schwangerschaftsabbrüche gibt. Dies ist nicht gut für unsere Rechtsordnung. Dies ist nicht gut für die Geltung des Rechts. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in dieser doch weitgehend offenen, freizügigen Welt der westlichen Industriestaaten leben, in der die Gültigkeit auch von Strafgesetzen nur dann einigermaßen gesichert gelten kann, wenn die Rechtsordnungen der Nachbarn ähnlich sind. Wenn wir eine Insel streng restriktiver Ordnung in einem Kreis von Nachbarn sind, die großzügiger sind als wir, laufen die Betroffenen vor unserem Recht davon. Und das dient sicher nicht der Glaubwürdigkeit unserer Rechts- und Sozialordnung, festigt nicht das Vertrauen des Bürgers zu unserem Staat. Und damit zusammenhängt ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der Reform, für die Notwendigkeit für unser Handeln. Dieses Ausweichen vor unserem Recht muss erkauft werden, kann leider erkauft werden. Ob man ausweichen kann, hängt vielfach von der Dicke der Brieftasche ab. Und für die Ärmsten, die sich in ernster Bedrängnis befinden, für diese Ärmsten gibt es diesen Weg nicht. Und das relativiert, so meine ich, in gefährlicher Weise das Gleichheits- und das Sozialstaatsgebot unserer Verfassung. Aber der wichtigste Grund, der wenigstens mich zum Handeln zwingt jetzt, ist die Härte unseres Gesetzes gegen viele verzweifelte Frauen, denen bisher nicht wirklich geholfen werden kann. Ich weiß nicht, wie viele hier in diesem Haus die Situation je erlebt haben, in der ein Arzt einer psychisch und oft auch physisch zusammengebrochenen Frau gegenübersteht und ihr nur mit gutem Zureden helfen kann, das meist noch nicht einmal tröstet. Ich habe diese zutiefst beschämende, für einen Arzt zutiefst beschämende Hilflosigkeit in meinem Berufsleben oft genug erfahren müssen, erlitten. Dieses darf, und ich bin überzeugt, das wird nicht so bleiben nach dieser Woche. Für viele, leider aber nicht für alle von uns, ist dies ein wirklicher Grund für die anstehende Reform des Strafrechts. Das Gebot der Liebe gilt gegenüber allem Leben, aber es erlaubt uns überhaupt nicht, die Verzweiflung eines ausgewachsenen Mitmenschen kühl zu übergehen. Aber, wenden manche ein, es gibt doch auch jetzt schon die Möglichkeit eines legalen Schwangerschaftsabbruchs. Nun, im Jahr 1972 waren das in der Bundesrepublik etwas über 8000 genehmigte Schwangerschaftsabbrüche. Was sagt das? Ich meine, gerade diese Zahl und schon allein diese Zahl zeigt das Missverhältnis gegenüber der Größe des Problems, das vor uns steht. Und wer die Länderzahlen miteinander vergleicht, sieht, dass es innerhalb des Bundesgebietes größere Unterschiede gibt als sonst oft zwischen Ländern, zwischen Staaten verschiedener Rechtsordnung. Auch das übrigens ein Beitrag zum Thema Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land. Aber nun zurück zu den abgeschlossenen Ausschussberatungen. Ich möchte mich zunächst bei allen für die kollegiale Art bedanken, in der sie miteinander und auch mit mir umgegangen sind. Die Art der Argumentation gegeneinander war dort sauber, war dort von Respekt gegenüber dem jeweils anderen erfüllt, ganz im Gegensatz zu leider manchen schlimmen Erscheinungen in der Öffentlichkeit, bei der öffentlichen Diskussion. Während dieser Ausschussberatungen sind alle vier vorliegenden Gesetzentwürfe verändert und ich meine, alle vier Entwürfe auch verbessert worden. Schon da zeigt sich übrigens nach meiner Überzeugung, dass es sinnvoll und hilfreich war, dass unser Entwurf einer so bezeichneten erweiterten Indikationenlösung, einer Indikationenregelung mit vorlag. Dieser Entwurf hat wie eine Art Symmetrieachse gewirkt, war gleichzeitig Grenzlinie zwischen den beiden Hauptgruppen, den Hauptgruppen, die später bei der Abstimmung ausgezählt werden. Es war in mancherlei Hinsicht der zentrale Entwurf, von dem Anregungen nach beiden Seiten ausgingen. Ein Indiz für die Richtigkeit dieser Feststellung ist es meines Erachtens auch, dass er in der Öffentlichkeit von beiden extremen Seiten auch angegriffen wurde. Leider aber konnte dieser Vorgang des Veränderns der Entwürfe und auch dieser Vorgang der Ausstrahlung unseres Entwurfs auf die anderen nicht dazu führen, dass sich die großen Gruppen unserem Entwurf angeschlossen hätten. Die Vorurteile, und ich meine das nicht abwertend, kritisch oder polemisch, die Vorurteile waren zu groß. Ich will noch einmal unseren Entwurf in den wesentlichen Grundzügen darstellen und mich mit der Kritik an ihm auseinanderzusetzen versuchen. Der Entwurf geht zunächst davon aus, dass alles getan werden muss, um alle psychologischen und institutionellen Barrieren abzubauen, die eine Frau daran hindern könnten, den einzig richtigen Weg zu gehen, nämlich den zum Arzt oder zur Beraterstelle. Deshalb, und weil wir überzeugt sind, dass die Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch will, sicherlich in einer schweren Konfliktsituation sich befindet, sieht unser Entwurf die generelle Straflosigkeit der Frau vor, während die übrigen drei Entwürfe an der grundsätzlichen Strafandrohung gegen die Frau festhalten. Die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch soll nach unserem Entwurf letztlich nur zwischen der Frau und ihrem Arzt reifen und gefällt werden, trotz des Erfordernisses, dass der behandelnde Arzt sich mit einem Kollegen beraten soll, ist er an das Urteil dieses anderen Arztes nicht gebunden. Dies sei auch noch einmal denen gesagt, die bis in die letzten Stunden in Briefen an mich behaupten, wir wollten die Frauen vor ein Tribunal zerren. Das Kernstück des Entwurfs ist aber eine weit gefächerte und wirklich allen Notwendigkeiten gerecht werdende Indikationenregelung. Über die rechtstheoretische und ethische Begründung für diese Indikationenregelung hat mein Kollege Müller-Emmert bei der ersten Beratung unseres Gesetzentwurfs, wie ich meine, das Notwendige gesagt. Ich muss es nicht wiederholen und ich bin vielleicht auch nicht so sehr geeignet dazu. Vom einen verstehe ich zu wenig und für die andere Aufgabe ist möglicherweise meine Sprache zu spröde. Gegen Indikationen wird eingewandt, es dürfe überhaupt keine formale Rechtfertigung für Tötung geben. Aber das wird uns ausgerechnet von einem Anhänger der Fristenregelung vorgehalten. Eingewandt wird außerdem, dass unsere Notlagenindikation, und Herr Kollege von Schöler ist ja darauf jetzt gerade eingegangen, zu weit ginge, missbraucht werden könnte. Nun, ich möchte diese Indikation oder würde diese Indikation eigentlich lieber Konfliktindikation nennen. Glaubt denn jemand hier unter uns, dass wir je alle Konfliktursachen beseitigen könnten, die eine schwangere Frau im Kern ihrer Persönlichkeit treffen und verletzen? Wissen wir denn nicht, dass viele dieser Konflikte keine materiellen Ursachen haben, also auch nicht durch Geld und Sachleistung behoben werden können? Aber andererseits, diese Konfliktindikation müsste doch als ständiger Stachel wirken in unserer Gesellschaft, so viel als möglich und so intensiv als möglich soziale Ursachen für solche existenziellen Konflikte zu beseitigen. Was spricht dagegen für das vorliegende Fristenmodell? Wahrscheinlich die bessere Praktikabilität bei Überwachung und Rechtsprechung. Das reicht mir nicht ganz aus. Außerdem allenfalls die relative Ungefährlichkeit des Schwangerschaftsabbruchs zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Aber schon diese zweite Bedingung ist auch sonst zu wahren. In New York, das haben wir ja gesehen, in New York werden über 90% aller Schwangerschaftsabbrüche innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorgenommen, obwohl dort eine 6-Monats-Frist gilt. Gegen eine Fristenregelung spricht aber, dass sie nach der öffentlichen Argumentation der letzten Monate bei vielen betroffenen Frauen die Illusion auslöst, dass sie selbst und ganz allein entscheiden könnten, ob ihre Schwangerschaft abgebrochen werden soll oder nicht. Dabei ist auch im Artikel 2 des Fristenentwurfs, wie in allen anderen Entwürfen, das Weigerungsrecht des Arztes zum Beispiel verankert. Niemand ist verpflichtet, so heißt es dort, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken. Vereinzelt wurde zur Begründung einer Frist im Gesetz der Versuch gemacht, biologische, embryologische Daten heranzuziehen. Auch dies ist nach meiner Überzeugung untauglich. Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Gesetz nicht im Labor angewandt. Es muss dann in jedem Einzelfall über jeweils konkretes Leben, Geborenes oder Ungeborenes, entschieden werden. Die Verantwortung für die Vorschriften des Gesetzes tragen wir hier und können sie nicht auf irgendwelche Sachverständigen abwälzen. Für einige wenige Ärzte, und man würde dazu nur wenige brauchen, für das, was ich befürchte, kann der falsche Eindruck entstehen, sie seien innerhalb dieser Frist von 12 Wochen von ihrer generellen Verpflichtung befreit, nämlich ihr Handeln zu rechtfertigen, dadurch zu rechtfertigen, dass sie nach den sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst handeln. Und diese Regeln betreffen nicht nur technische Bedingungen, etwa, dass man steril arbeiten muss oder das richtige Instrument zu wählen habe. Nein, diese Regeln bedeuten sorgfältige Risikoabwägung und das nennt man eben auch Indikationsstellung. Der Arzt ist bei seinem Handeln, auch wenn es um einen Schwangerschaftsabbruch geht, noch an andere Rechtsvorschriften und daraus abgeleitete Verpflichtungen gebunden. Man braucht nicht den vielberufenen Eid des Hippokrates zu zitieren, die Bundesärzteordnung von 1970, die wir hier beschlossen haben, sagt in Paragraphen 1 ganz schlicht: Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes. Nicht mehr und nicht weniger steht dort. Der Gesundheit muss er also dienen, und das heißt doch wohl, dass er sein Handeln in jedem Einzelfall rechtfertigen muss durch den Nachweis, dass er damit mit diesem Handeln der Gesundheit diente. Und auch das nennt man bisher, bevor die Juristen sich mit diesem Wort beschäftigt haben, Indikationsstellung. Ich würde es begrüßen, wenn dabei mehr als bisher von unseren Ärzten auch soziale Bedingungen des Gesundseins und Krankseins berücksichtigt würden. Dies wäre sicher aber gerade durch eine breite medizinisch-soziale oder überwiegend sozial formulierte Indikation zu fördern, wie wir sie in unserem Entwurf vorsehen. Wir dürfen aber keinesfalls durch die Schaffung eines auch für den Arzt straffreien Raumes im Sinne einer Frist wenige dazu verleiten, aus ihrem Beruf das hässlichste Gewerbe zu machen, was vorstellbar ist, das Gewerbe des Abtreibers. Wenn ich nun von den tatsächlichen oder potenziellen schwarzen Schafen spreche, die es unter den Ärzten genauso gibt wie in jeder anderen Gruppe unserer Bevölkerung, dann meine ich, dass ich andererseits verpflichtet wäre, entschieden für die große Mehrheit der Ärzte draußen einzutreten, die ihre Pflicht tun. Sie wurden während der letzten Monate von Gruppen außerhalb des Parlaments wegen ihres Eintretens für eine Indikationenregelung oft in infamster Weise verleumdet. Es steht uns allen zu, uns allen in diesem Haus, diese Angriffe entschieden zurückzuweisen. Wir müssen doch daran denken, dass ganz unabhängig davon, wie die Entscheidung am Ende dieser Woche aussehen wird, wir die Ärzte und ihre positive Mitarbeit brauchen, wenn wir eine humane Praxis sichern wollen. Nun, nach gründlicher Abwägung aller Gründe und Gegengründe und nach vielen selbstkritischen Diskussionen sind wir, die Initiatoren des sogenannten erweiterten Indikationenmodells, aus all diesen Gründen bei unserer Überzeugung geblieben. Ich will diese wichtigen Gründe, wenigstens die wichtigsten, noch einmal kurz aufzählen. Straffreiheit der Frau, um ihr den Weg ganz frei zu machen zur Beratung. Entscheidung durch den behandelnden Arzt, der auch die Verantwortung trägt, nicht durch eine Entscheidungskörperschaft, durch ein Entscheidungsgremium. Stark medizinisch und sozial betonte Indikationen, die nicht nur den allgemeinen Pflichten der Ärzte gerecht werden, sondern soziale Gründe für ärztliches Handeln fördern sollen und fördern werden. Verzicht darauf, rein schematisch zwischen dem Anspruch geborenen und ungeborenen Lebens zu unterscheiden. Ich habe den Eindruck, und viele unter uns haben den Eindruck, dass die Fronten für die endgültige Entscheidung offenbar markiert sind. Und trotzdem appellieren wir jetzt noch einmal an alle hier im Haus, mit uns noch einmal mitzudenken und zu überlegen, ob das, was wir anbieten, nicht doch die bessere, die humanere, die Verantwortung fördernde Lösung des Problems ist, das uns vorgegeben ist. Wirkliche Lösungen wird es keine geben. Voll zufriedenstellend wird keines der möglichen Ergebnisse unserer Beratung und Abstimmung sein. Das liegt schon daran, dass wir über das Strafrecht, das seiner Natur nach dazu nur wenig geeignet ist, dass wir über das Strafrecht positiv gestaltende gesundheits- und sozialpolitische Entscheidungen möglich machen mussten. Aber wir sollten uns alle freimachen, dem optimalen Entwurf zuzustimmen. Und das ist eben nach meiner Überzeugung der Entwurf, den ich hier vertrete. Die Grundproblematik verliert an Gewicht, wenn wir im Übrigen damit rechnen dürfen, dass alle Menschen in unserem Land mithelfen, den demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu verwirklichen, wirklich ständig daran zu arbeiten, die Bedingungen des sozialen Lebens und die Bedingungen der Frauen und Mütter zu verbessern. Wir jedenfalls wollen das Unsrige dazu tun. Vor allem aber bitten wir die in unserem Land, die das neue Gesetz handhaben müssen, behutsam und sorgfältig zu handeln. Die Ärzte bitten wir, sich der Aufgabe, die nur mit ihnen zusammen bewältigt werden kann, nicht zu verweigern. Und nun noch ein Wort an die CDU/CSU, gerade nach dem, was der Herr Kollege Ayrich im Zusammenhang mit der Schwelle gesagt hat, mit der finanziellen Schwelle, die man nicht beseitigen dürfe, die vor dem Schwangerschaftsabbruch liegt. Ich meine, dass man so nicht argumentieren darf und muss Sie bitten, nicht den Bundesrat als Obstruktionsinstrument gegen das zu verwenden, was nach unserer Debatte Gesetz werden soll. Was Sie nach Ihren eigenen Ankündigungen mit dem Strafrechtsreform-Ergänzungsgesetz vorhaben, müsste nach meiner Überzeugung katastrophale Auswirkungen haben. Wenn Sie die Leistungspflicht der sozialen Krankenversicherung auf die Fälle engster medizinischer Indikation beschränken wollen, schaffen Sie ein Zweiklassenrecht, das diese unsere Gesellschaft nicht aushält. Wenn Sie die sozialversicherte Frau zwingen wollen, gegenüber der Krankenkasse das Vorliegen einer medizinischen Indikation nachzuweisen, während die selbstzahlende Frau dies nicht nötig hätte, würden Sie etwas provozieren, was Sie hoffentlich nicht wollen, das große Geschäft mit der Abtreibung. Da liegt in Wirklichkeit der große, wohl kaum zu überbrückende Unterschied zwischen Ihnen, die Sie auch von Indikationen reden, und uns. Wenn man nämlich die soziale Kehrseite ihrer Absichten sieht, merkt man, auf der Vorderseite klebt ein falsches Etikett. Sie reden zwar sehr viel davon, welche sozialen Leistungen notwendig wären, um den Schwangerschaftsabbruch zu vermeiden, aber Sie wollen, wie gesagt, ein Zweiklassenrecht schaffen. Wir werden dazu beitragen in der Öffentlichkeit, dass die Bürger unseres Landes diese ihre Absicht erkennen, und werden dafür sorgen, dass sie die Quittung dafür erhalten, falls sie so handeln sollten. An unsere wahren Freunde hier in diesem Haus aber richte ich noch einmal die Bitte, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen.